SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Simon Dörr. Guten Tag. Wenn man besonders lange gearbeitet hat, soll man je nach Jahrgang schon mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Das ist bisher einer der Kerne der Rentenpolitik in Deutschland gewesen. Die FDP will das trotz Gegenwind in der Koalition ändern. Das hat Fraktionschef Dürr im Morgenmagazin von ARD und ZDF bekräftigt. Es gehe um eine Politik auch für kommende Generationen, so Dürr. Rentenexperte Bernd Raffelhüschen hält es im Gespräch mit SWR aktuell gar nicht mehr für machbar, am Rentensatz zu drehen, um eine generationengerechte Ruhestandspolitik zu ermöglichen.
Wenn wir holen, was wir können, was die Beschäftigungszeiten angeht, wenn wir also wirklich die Rente mit 68 oder 69 diskutieren, und das können wir ohne weiteres für ganz, ganz große Teile der Bevölkerung, und dann die Beiträge konstant halten, muss es immer noch ein absinkendes Rentenniveau geben. Wir werden wahrscheinlich bei gut 40% landen. Da sind wir dann heute bei 48. Also es geht nicht anders.
Eine Entscheidung zur Rentenreform wird es im Bundeskabinett vermutlich auch diese Woche nicht geben. Vor dem Landgericht Halle geht es heute abschließend um die Frage, wie viel Wissen über Nazi-Vokabular man einem rechtsextremen Politiker zutrauen kann. Vor Gericht steht der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke. Der Vorwurf: er soll wissentlich eine Losung der Nazi-Organisation SA verwendet haben. Höcke selbst bestreitet das. Ob die Richter ihm glauben, wird sich heute zeigen. Es wird nämlich das Urteil erwartet. Im Falle einer Verurteilung rechnen Fachleute mit einer Geldstrafe. Auf Höckes Wahlkampf dürfte das also rein rechtlich keinen Einfluss haben. Die Menschen wissen nicht, wohin. Das ist ein Satz, den man im Kontext der umstrittenen israelischen Offensive im Gazastreifen immer wieder hört. Der Vorwurf vieler Menschenrechtsorganisationen: zuerst sollen die Leute in die eine Richtung fliehen, kurz darauf in die andere. Dass es im Gazastreifen gerade nirgends wirklich sicher ist, hat zur Folge, dass die Region zu denen gehört, in denen es weltweit am meisten Binnenvertriebene gibt, also Leute, die in ihrem eigenen Land flüchten müssen. Die Organisation Internal Displacement Monitoring Center in Genf spricht in ihrem Jahresbericht von einer Rekordzahl an Binnengeflüchteten weltweit. Ende 2023 waren es knapp 76 Millionen Menschen. Mehr von Katrin Hondel.
Laut dem neuen Bericht des Genfer Beobachtungszentrums für interne Vertreibung, IDMC, ist das ein Anstieg um 50% innerhalb von 5 Jahren. Die allermeisten dieser Menschen, fast 90%, mussten wegen Krieg und Gewalt aus ihren Heimatorten fliehen. Aber auch Extremwetter und Naturkatastrophen sind eine Fluchtursache. Überschwemmungen, Stürme, Waldbrände oder Erdbeben hatten Ende 2023 fast 8 Millionen Menschen dazu gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen und anderswo in ihren Heimatländern Zuflucht zu finden.
In Georgien könnte es bald strengere Regeln für Nichtregierungsorganisationen geben. Das Parlament will trotz anhaltender Massenproteste dagegen ein neues Gesetz verabschieden. NGOs müssen demnach künftig ihre Einkünfte offenlegen und sich registrieren lassen, wenn sie zu mindestens 20% aus dem Ausland finanziert werden. Das ähnelt einem Gesetz in Russland, sagen Kritiker. Sie befürchten, dass die Behörden es nutzen werden, um gegen kritische Medien und Organisationen vorzugehen. Der SPD-Außenpolitiker Roth forderte am Morgen im Deutschlandfunk eine Reaktion der EU gegen die Führung Georgiens. Das Land ist seit Dezember EU-Beitrittskandidat. Die US-Regierung hat neue Zölle gegen China verhängt, zum Beispiel auf Elektroautos, Solarzellenimporte oder bestimmte Stahl- und Aluminiumprodukte. Washington-Reporterin Nina Barth hat die Hintergründe dazu.
Die US-Regierung hat wiederholt unfaire Handelspraktiken Chinas und dadurch eine unfaire Konkurrenz für amerikanische Unternehmen angeprangert. Die Erhöhung der Zölle gegen China soll nun darauf abzielen, die heimische Produktion zu schützen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ein Teil der neuen Zolltarife soll erst 2026 in Kraft treten. In der Übergangszeit soll unter anderem die US-Produktion für Batterien gesteigert werden, um die Abhängigkeit von China-Importen zu verringern. Wirtschaftsexperten sehen in Bidens Zollplänen vor allem symbolischen Charakter, da China bei Schlüsseltechnologien nicht auf die USA als Kunde angewiesen sei.
Fokus Südwest.
Nach einer rekordverdächtig gut gelaufenen Bundesliga-Saison geht es fußballerisch in Stuttgart relativ nahtlos weiter. Im Stadion der Schwaben werden nämlich auch 5 der 51 EM-Spiele ausgetragen. Deswegen bereiten sich Polizei und Stadt heute in einer Großübung vor. Der baden-württembergische Innenminister Minister Strobel ist auch dabei, um sich ein Bild der Arbeit von Polizei und Rettungsdiensten zu machen. In gut einem Monat steht dann das erste EM-Spiel im Stuttgarter Stadion an. Die Corona-Zeit und dass man immer mehr an Handys oder Computern arbeitet, hat uns alle verändert. Bei Kindern zeigt sich das besonders deutlich, sagt die Baden-Württembergische Kinderstiftung. In ihrem Fitnessbarometer zeigt sie auf, dass die Fitness der Kinder im Land immer schlechter wird, auch wenn die Pandemie mittlerweile zu Ende gegangen ist. Mehr dazu von Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Schon Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren hätten sich daran gewöhnt, viel zu sitzen und sich weniger zu bewegen. Das ergaben Motoriktests unter knapp 7.400 Kindern in Kitas, Grundschulen und Sportvereinen. Das Fazit der Studie: Der Trend geht bergab, während die Zahl übergewichtiger Jungen und Mädchen drastisch ansteigt. Der Karlsruher Sportwissenschaftler Klaus Böß warnt, dass Übergewicht und krankhafte Fettleibigkeit unter Kindern gerade nach dem Wechsel von der Kita zur Grundschule enorm zunimmt. Im Jahr 2023 hat sich die Zahl von vorher 3,1% auf 6,8% mehr als verdoppelt. Der Ludwigsburger Kinder- und Jugendarzt Thomas Kaut sieht deshalb auch die Schule in der Pflicht. Er spricht davon, dass sich Kinder in der Grundschule krank sitzen. Abhilfe schaffen könnte mindestens 1 Stunde Bewegung pro Tag. Bereits seit 2012 nimmt das Fitnessniveau der Kinder in Baden-Württemberg kontinuierlich ab. Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ist offenbar keine Besserung in Sicht. Als Gründe für den Trend nennt die Studie auch die steigende Nutzung von Smartphones und die mangelnde Motivation für Sport durch das familiäre Umfeld.
Ein paar Minuten hat es bloß gebraucht, dann stand man in Gemmingen im Kreis Heilbronn teilweise knietief im Wasser. Dort hatte es heftige Regenfälle und Gewitter gegeben. Jetzt laufen die Aufräumarbeiten. Stellenweise gibt es noch 10 Zentimeter dicke Schlammschichten. Peter Wedig.
Wie viel Regen genau runterkam, ist noch unklar, sagt Gemmingens Bürgermeister Timo Wolf. Vermutlich sei es aber deutlich mehr gewesen, als es statistisch alle 100 Jahre der Fall sei. Die Schadenssumme ist auch noch unklar, da noch laufend neue Meldungen reinkommen würden. Der Bürgermeister hofft, dass heute die gröbsten Überreste an Schlamm weggeräumt werden können. Der Matsch muss mit Wasser entfernt werden und wird dann verdünnt über Bäche und Kanäle abgeleitet. Bis wirklich alle Schäden beseitigt sind, das könne sich noch über Wochen hinziehen.
Kein echtes, aber ein politisches Unwetter hatte sich zuletzt in vielen Kommunen angebahnt. Im Herbst hatten viele Ortsbürgermeister bei einer SWR-Umfrage noch gesagt, dass sie unsicher seien, ob sie wieder kandidieren werden. Jetzt bei der Kommunalwahl treten sie doch wieder an. Zum Beispiel im Norden von Rheinland-Pfalz. Das hat eine Nachfrage des SWR ergeben. Aus Trier, Andrea Kaltheier.
Geldsorgen, komplizierte Verwaltungsprozesse und unzufriedene Bürger, all das überfordert viele Ortsbürgermeister im nördlichen Rheinland-Pfalz. Trotzdem wollen fast 2/3 der im Herbst noch Unentschlossenen bei der Kommunalwahl wieder antreten. Meist, weil es keine Nachfolger gibt. Aus Pflichtgefühl und Liebe zur Gemeinde hätten sie sich noch einmal einen Ruck gegeben, erklärten sie gegenüber dem SWR. Viele Bürgermeister sagten außerdem, sie wollten begonnene Projekte auch fertigstellen.
Und wir bleiben in der rheinland-pfälzischen Politik, schauen jetzt aber auf die Landesebene. Der Landtag will ab 2025 mehr Geld in die politische Bildungsarbeit investieren. Landtagspräsident Hering sagte, dass es 300.000 bis 500.000 Euro jährlich mehr werden. Aus Mainz berichtet Landespolitikreporterin Petra Wagner.
Die Demokratie stehe zunehmend unter Druck, deshalb seien Projekte, um diese zu stärken, wichtig, sagte Hering. So soll die Zusammenarbeit des Landtags mit Berufsschulen ausgebaut werden. Geplant seien unter anderem Workshops mit Auszubildenden in Betrieben zu Themen wie Rassismus, Diskriminierung oder auch Stammtischparolen. Zudem ändert der Landtag laut Hering noch vor der Sommerpause seine Hausordnung. Der Zutritt von Fraktionsmitarbeitenden zum eigentlichen Parlamentsgebäude, dem Deutschhaus, und zu allen anderen sensiblen Bereichen werde künftig vom Ergebnis einer polizeilichen Zuverlässigkeitsüberprüfung abhängig sein, sagte Hering. Mitarbeiter, die nachweislich extremistische Kontakte haben, soll der Zugang künftig verwehrt werden.
Und dann war da noch
die Deutsche Bahn, die international für ihre Unzuverlässigkeit berühmt zu sein scheint. Ein Vertreter eines schottischen Fußballfanverbands hat seine Leute in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP jetzt vor Verspätungen während der Fußball-EM gewarnt. Man solle vor den Spielen lieber früher losfahren, um nicht erst zur Halbzeitpause anzukommen. Die Bahn plant zwar mit mehr Sitzplätzen während der EM, trotzdem könnten unter anderem Bauarbeiten auch während dieser Zeit für Verspätungen sorgen. Falls man es dann nicht rechtzeitig ins Stadion schafft, kann man das Spiel ja zumindest über das Zug-WLAN schauen, oder? Oder?
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.